Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Viele von Ihnen kennen ihre Stimme. Sie ist eine der Moderatorinnen auf NDR Info. Dort moderiert sie regelmäßig Nachrichten- und Debattenformate und bringt Menschen ins Gespräch, die oft völlig unterschiedlicher Meinung sind. In einer Zeit, in der viele lieber übereinander als miteinander reden, eine hohe Kunst. Ihr Markenzeichen, ihre ruhige, klare norddeutsche Art, der Mut, ohne Skript in Sendungen zu gehen und die seltene, aber wichtige Fähigkeit, auch im echten Leben übrigens, gut zuhören. Herzlich willkommen, die preisgekrönte Journalistin und Moderatorin Nina Zimmermann.
Schönen guten Abend, hallo.
Hilft, oder? Wenn gleich das mal das Intro so richtig
schön geschüttet. Das
roter Teppich für dich.
Spannend.
Nicht nur rotes Sofa, auch roter Teppich. Aber ist ja auch verdient. Wir haben gerade schon gesagt, es ist für dich ganz ungewohnt, dass du jetzt nicht auf meiner Seite sitzt und diejenige bist, die so die Fäden in der Hand hat, sondern auf der Seite.
Gar nichts in der Hand zu haben. Also ich habe ja sonst auch einen Computer vor mir oder ganz viele Moderationskarten, die ich vorher auch schon mal vorbereitet habe zu Hause. Und jetzt bin ich so, keine Ahnung, was jetzt passiert. Es ist wirklich ungewohnt, aber ich freue mich.
Ja, dann lass dich einfach entspannt darauf ein. Ich sag dir, es tut nicht weh. Und es passiert auch nichts. Hier sind bislang alle heil rausgekommen. Okay.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Tolles Porträt macht auf jeden Fall schon viel Lust auf mehr und darauf, dich kennenzulernen, finde ich.
Ja, dass ihr sowas findet. Weil Radio ist ja eigentlich flüchtig. Also wir gehen raus und es ist weg und es ist anscheinend ein bisschen was hängen geblieben. Das ist schön.
Wir haben die Bilder und die sind auch fast alle noch im Archiv. Jahre später, zum Schrecken von vielen unserer Gäste. Aber wir haben dich gerade gehört und du hast ja diese fantastisch schöne Stimme, die immer so klar, weich, aber auch souverän ist. Erkennen dich Leute eigentlich auch an deiner Stimme?
Das wäre der Traum, oder? Dass man irgendwie in einem großen öffentlichen Toilette und sagt, haben Sie noch Papier? Und jemand sagt, ach Sie?
Von NDR Info?
Nein. Nein. Auf einer Gassi-Runde hat mich mal jemand gefragt, ob ich was mit Hörspiel mache oder so. Aber nein, das ist keine Stimmprominenz leider.
Du bist eine, die viel diskutiert im Radio. Also du machst ja viele Debattenformate und jeden Tag unterhältst du dich mit Menschen. Und weil jetzt gerade das Stichwort Diskussionskultur auch gefallen ist, was ist deine Erfahrung? Wie gut können wir das eigentlich noch diskutieren?
Also ich finde, im Norddeutschen können wir es gut. Also wir, Mitreden war ja früher die Redezeit, eine ganz alte Sendung, Jahrzehnte alt. Und ich finde, wir können das gut, aber seitdem wir bundesweit sind, merkt man, dass es sich verändert hat. Und da kommen Leute dazu, die das anders begreifen. Und dann wird es mitunter auch ein bisschen ruppiger, aber in der Tat nie beleidigend. Das ist aber, was wir eigentlich auch klar machen, wenn man da in diesen virtuellen Raum reinkommt, weil Mitreden Deutschland diskutiert. Also man muss sich schon zuhören wollen, weil sonst macht ja Reden auch gar nicht so Sinn.
Wir haben dich gerade gesehen in dem Debattenformat, denn das Interessante ist ja, ihr seid nicht nur im Radio zu hören, ihr seid auch auf YouTube, da wird das Format gestreamt, zu sehen.
Genau.
Ist das für dich ein Unterschied, jetzt wo du weißt, es ist eben nicht nur Radio, sondern auch Fernsehen?
Ja, weil man schon die Menschen eigentlich im YouTube-Kanal auch mit bespielen muss. Also die haben ja die Möglichkeit mitzudiskutieren, mitzukommentieren, die musst du genauso reinholen. Die haben aber eine ganz andere Ansprache teilweise als unsere guten alten Radiohörer. Also das ist etwas, alleine gefilmt zu werden dabei, wenn man auch nachdenkt. Mir hat mal ein Regisseur gesagt, man sieht schon, dass du denkst gerade.
Denkerfalten.
Ja. Und da versuche ich dann so ein bisschen mehr die Sphinx zu sein, damit man nicht die ganze Zeit sieht, was geht dir total durch den Kopf. Aber ja, es ist schon anders.
Und es ist ja wie bei den Talkshows, bei den Runden, wenn die Prominenten denken, sie sind gerade nicht dran und können sich mal so gehen lassen, dann siehst du auch sofort anderer Gesichtsausdruck. Und da muss man sich immer Mühe geben, dass man besonders interessiert schaut, weil es könnte ja sein, dass man irgendwie zwischengeschnitten wird.
Und neutral schaut. Man ist ja meistens auch neutral, aber vielleicht guckt man doch böser oder grimmiger, als man gerade sich fühlt. Vielleicht.
Diskussion und Debattieren ist ja nicht nur im Fernsehen ein wichtiges Thema, sondern oft wird ja bemängelt, dass wir einfach nicht mehr gut miteinander reden können. Wie empfindest du das und wie erfährst du das?
Ich finde schon, dass unser Online-Dasein, was mit uns gemacht hat, also diese berühmten Bubbles und Filterblasen, in der wir uns bewegen, in der wir auch keinen Widerspruch gewohnt sind. Und dann kommt man manchmal in eine andere Filterblase und dann denkt man, wie kann denn der das nicht so sehen wie ich? Also ich glaube schon, dass unsere Zündschnur extrem kurz geworden ist, was auch schade ist. Und ich finde es gut, dass wir da so eine Ebene geschaffen haben mit Mitreden Deutschland diskutiert, dass die Leute da schon kommen, um vielleicht auch was zu lernen. Also ich sage immer, die Sendung ist schön, wenn man einmal herzlich gelacht hat, was Neues gelernt hat, vielleicht auch an dem Abend so. Und gerade dieses neue Lernen kannst du in Filterblasen nicht gut. Deswegen kann ich immer nur sagen, geh in andere Bereiche rein, hör dir andere Sachen an, weil sonst wirst du ja nicht smarter auf die Dauer gesehen so.
Hast du denn das Gefühl, man muss besonders laut sein, um gehört zu werden?
Also ich glaube, dass wir schon, also es sind schon sehr viele Männer, die am Diskurs teilnehmen. Wir wünschen uns mehr Frauen. Es ist immer schwieriger, Frauen in die Sendung zu bekommen, weil die immer sagen, ach, ist ja schon gesagt worden. Männer denken sich das oft nicht so. Mhm. Deswegen, also ich wünsche mir eigentlich schon, dass Frauen aktiver sind. Ich glaube, das erleben wir aber auch in der kommunalen Politik überall, dass Frauen sich so sukzessive ein bisschen zurückziehen. Also ich wünsche mir, dass unsere Geschlechtsgenossinnen da mehr Lust wieder drauf haben, in den Diskurs reinzugehen, weil wir ihn ja auch verändern.
Mhm. Hast du das Gefühl, wir sind da zu bescheiden oder zu schüchtern? Oder haben wir auch die Lust verloren, weiter uns zu beteiligen?
Vielleicht die Lust verloren. Und man ist ja manchmal vernünftig und denkt, das wurde doch gerade gesagt. Mhm. Und dann sagt man es nicht nochmal, obwohl vielleicht die eigenen Gedanken das nochmal anders garnieren würden. Also ich glaube, dass man sich mehr Raum nehmen könnte eigentlich. Mhm.
Und wie wichtig ist, dass man sich am Ende einigt bei einer guten Debatte?
Nö, also ich glaube nicht, dass wir am Ende sagen müssen, ja, das ist, jetzt haben wir da diesen einen gemeinsamen Punkt gefunden. Ich glaube, dass der Weg dahin, wenn man sich gut zuhören konnte, den anderen auch einmal verstanden hat, warum er das macht oder sagt oder tut, dass man dann auch sich gut trennen kann. Also du musst nicht sagen, also Inka, ich bin also komplett deiner Meinung am Ende des Tages. Nee, aber ja, dieses Aushalten, ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich lernen müssen, weil wir wissen ja nicht, was auf die Jahre kommt. Also ich denke, unsere Gesellschaft wird nicht unbedingt reibungsloser werden. Und da brauchen wir diese Toleranz und dieses Aushalten gegeneinander, diesen Raum sich geben.
Das Format Mitreden gibt es ab und an auch live vor Ort. Mhm. Also wie gesagt, im Radio und gestreamt auf YouTube, aber eben auch live vor Ort. Und vor 4 Wochen wart ihr in Warnemünde. Und da haben über 100 Gäste plus einer großen Online-Community über das Thema Demokratie unter Druck, wie kann Vertrauen neu entstehen, diskutiert. Vorbereitungen über Bord werfen, weil das Gespräch anders läuft, die Diskussion, das kenne ich auch. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, bist du eine, die gut vorbereitet ist, oder?
Also ich bin, glaube ich, über die Maßen vorbereitet. Und ich kann aber auch nicht weniger machen, weil ich mich nicht wohlfühle. Aber ich denke, das ist bei dir genauso.
Absolut.
Du bist ja auf alle Facetten von deinen Gästen immer vorbereitet.
Ja.
Und vieles, glaube ich, kommt dann gar nicht mehr zum Tragen, weil dann die Sendung auch zu Ende ist. Und dann, genau, musst du kill your darlings, also irgendwie verzichtest du.
Die beste Spontanität ist mein Lieblingsspruch, ist die vorbereitete. Und wir erinnern uns ja an Rudi Carrell, ne? Du musst
das Ass in den Ärmel stecken,
bevor du es rausspielst. Genau. Also ich finde es nämlich auch besonders, wie viel tatsächlich Akteure du da im Blick, im Griff haben musst. Du hast ja Publikum hier jetzt vor Ort, du hast die, die online zugeschaltet werden, du hast auf dem Podium, hast du Gäste, das ist ja eine ganze Menge. Und das dann alles wie so eine Dompteuse, sage ich mal, Dompteurin, dann auch Platz, Sitz, Springen durch den Feuerring, das ist ja schon auch eine große Konzentrationsleistung.
Das beschreibt es aber ganz gut. Ich denke auch immer an diese Zirkusmanege und dann hast du ja noch die Uhrzeit im Blick und wir sind ja so, dass wir als ARD-Wellen alle zusammenkommen und dann gehen wir ja punktgenau auseinander und kommen wieder zusammen. Das musst du ja auch immer irgendwie treffen. Und dazwischen eben noch ein bisschen sinnstiftend zu agieren und sich nicht im Kreis zu drehen. Das finde ich, die Sendung ist ja recht lang, fast 2 Stunden.
Ja.
Und dass man immer einen neuen Aspekt wieder reinzieht. Aber da kommt dann die Vorbereitung ins Spiel, weil du irgendwo im Hinterkopf denkst, da war noch mal was Spannendes. Mhm. Und dann kannst du es wieder reinwerfen.
Ja, und hier konnte man auch gut sehen, wie lange auch so eine Vorbereitung an dem Sendetag selbst ist. Dann noch mal eben für den Hörfunk was machen und noch mal eben das Anteasen in den Nachrichten. Die Maske, das Kostüm. Das Licht will, dass du an der richtigen Stelle sitzt. Die Kameraleute setzen dich an den richtigen Platz. Also das ist ja doch eine Menge, was da um einen herum so wuselt. Ne?
Und es ist so anders, als wir sonst arbeiten. Also Radio ist ja, du gehst in ein Studio und deine Kollegen draußen haben das Radio auch schon mal leiser gemacht, weil sie arbeiten müssen. Und dann sendest du so allein vor dich hin und kommst nach 4 Stunden wieder raus eigentlich. Und in dem Fall sind so viele, es hängen aber auch so viele Leute dran. Du willst ja auch das Team nicht enttäuschen. Also musst du dann auch irgendwie auf den Punkt performen. Aber das ist schon, also das ist, danach bin ich erstmal ein Sauerstoffzelt. So.
danach braucht man erstmal Ruhe. Demokratie unter Druck, das war euer Thema bei der in Warnemünde, bei der Veranstaltung, die wir gerade gesehen haben. Was war der Ausgangspunkt? Warum habt ihr dieses Thema gewählt?
Also natürlich wird in Mecklenburg-Vorpommern auch gewählt und wir haben uns noch mal so ein paar Umfragen angeschaut. Das gibt ja immer so eine enorme Zustimmung für die Demokratie. Da sagt ja keiner, also es ist, glaube ich, 99% sagen Demokratie als Staat von super Sache. Was spannend ist, dass aber ein Dreiviertel der Menschen sagen, so wie sie funktioniert gerade, da ist so viel Reibungsverlust. Ich habe nicht den Eindruck, gehört zu werden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Demokratie gerade wirklich funktioniert. Das kann ja ganz unterschiedlich ausstaffiert sein. Also manche merken das, wenn sie auf einer Verwaltung sind und manche sehen auf die Kommunalwahlen, manche fühlen sich in der Bundespolitik nicht mehr repräsentiert. Und dann haben wir gesagt, okay, also das ist jetzt für im Wahljahr ein gutes Thema. und haben uns dem mit zwei Autorinnen und einem ehemaligen Bürgermeister gewidmet und waren dann auch interessiert, wie die Leute das Thema füllen an dem Abend. Ganz unterschiedlich und auch wieder unerwartet, ehrlich gesagt.
Ihr habt dazu auch eine Straßenumfrage gemacht und die zeigen wir jetzt mal im Ausschnitt.
So scheiße, die denken nur an sich alle. Das ist alle, die denken nur an Geld, die scheffeln nur für sich in die Tasche.
Ich kann das nicht verstehen. Den Deutschen geht's gut. Sie haben Arbeit, wenn auch manche arbeitslos sind, aber trotzdem, die Arbeitslosigkeit ist nicht so hoch wie in anderen Ländern. Und hier ist ja auch jeder für sich verantwortlich.
Also ich bin schon der Meinung, dass die uns einfach schlicht und ergreifend nicht mehr ernst nehmen.
Eine Politik, wie sie zum Beispiel die CDU jetzt macht, wenn ich links und rechts Mauern ziehe, lebe ich selbst keine Demokratie.
Würde sagen, dass Menschen wenig Räume haben, wo sie miteinander diskutieren und wo man sich auch aushält miteinander und auch was klären muss. Ich glaube, für viele Menschen ist es einfacher, sich zurückzuziehen und zu behaupten, die anderen haben nicht recht, aber man selbst ja.
Politik ist für mich auch viel zu kompliziert. Ich habe damals in der Schule das schon nicht gemacht. Ich nehme das, was kommt, freue mich über jede positive Veränderung. Wenn es was Negatives gibt, regt man sich auf wie jeder andere Deutsche.
Ja, breites Spektrum, aber doch ist mein Eindruck mehr Frust als Lust. Wie hast du das erlebt und was hat dich besonders vielleicht auch berührt oder überrascht?
Also den Frust habe ich da auch in dem Saal wirklich gespürt und der war dann ganz greifbar, als zum Beispiel ein Mann aufgestanden ist und gesagt hat, ich würde mich gern politisch engagieren, was ja glaube ich sowieso schon eher selten heutzutage ist, weil man auch so viel in der Gefahr eines Shitstorms ist und Gegenwind zu bekommen. Und der hat gemeint, und dann bin ich so zur SPD in dem Fall, glaube ich, gegangen, zum Parteibüro, zum Ortsbüro und die haben sich irgendwie so gar nicht um mich gekümmert. Also da ist jemand, der möchte aktiv teilnehmen und der tropft dann da so ab. Und das haben wir, oder einfach auch eine Frau, die, das fand ich aber auch spannend, eine Frau, die aufstand und sagte, ich habe mir von diesem Abend Inspiration gewünscht und wir reden uns so schlecht. Und das hatte mich wiederum, da war ich nicht vorbereitet, weil das, wir schauen ja auf die Probleme als Journalisten, aber da hatte sie natürlich auch recht, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig bei allem, was jetzt auch kommt politisch. Das können ja unruhige Zeiten weiterhin bleiben, dass man zumindest an seine eigenen Stärken anknüpft. Und das, da hat die einen gut erinnert an dem
ja,
Abend.
Dass wir nicht immer alles so schlecht oder noch schlechter reden, als es ist, weil immerhin, es ist eine freie Gesellschaft. Wir können die Meinung sagen, wir haben eine Freiheit in der Religionswahl und überhaupt im Wählen in unserer Politik, in unseren Parteien. Also das ist ja ein großes Gut, was man auch mal hochhalten muss, anstatt immer alles so runterzumachen. Ne?
Und auch aber die Frage, so, ob du immer nur sagst, die Politik. Also wir müssen, glaube ich, unser Erwartungsmanagement auch ein bisschen besser kontrollieren. Mhm. Also ja, da wird viel gestritten und da wird viel über Streit, gerade auch in der großen Koalition, die wir da haben, berichtet. Aber am Ende müssen wir dann auch ein bisschen wieder zu uns, glaube ich, dann zurückfinden in die kommunalen Ebenen und da einfach, also das haben die Leute auch gesagt, deswegen sagte ich dem Einspieler auch vor Ort alles Gute Ihnen, weil die Menschen so rausgegangen sind, so jetzt greife ich hier an. Und das war eigentlich total belebend. Ja.
Wie oft kommt es vor, dass du wirklich überrascht wirst von einer Antwort, wo du dann denkst, die ist jetzt aber heftig, die Meinung, und vielleicht auch grenzüberschreitend, verunglimpfend, übergriffig, die hätte ich jetzt hier lieber nicht laut gehört. Was machst du dann? Wie gehst du damit um?
Es ist wirklich selten. Deswegen bleiben die paar Male einem auch besser in Erinnerung. Und ja, einer hatte mal, wir hatten mal den Minister Lauterbach in der Sendung und der hatte dann die Gelegenheit genutzt und hat sich gegen Karl Lauterbach gewandt und hat sich gesagt, und warum haben Sie dieses Land an die Wand gefahren, und hat richtig ausgehöhlt, hat auch über uns als Journalisten und Journalistinnen gesprochen. Und das kam schon überraschend, weil er auch gesagt hatte, er wollte eine ganz gezielte Frage stellen. Und am Ende kommt das in der Sendung ja auch vor. Und das ist auch wichtig, aber ich musste dann kurz noch mal erinnern, dass wir genau deswegen zusammenkommen in dieser Sendung. Dass dieses nur rüberkübeln, das bringt uns nicht weiter. Und das muss sich auch keiner irgendwo in Freiburg anhören, wenn jemand in Flensburg richtig brastert. Also dann, wir müssen, also das, auf den Ton kommt schon an, finde ich.
Aber ich finde auch auffallend, wie gut der Ton ist. Also Leute sind wirklich sehr vernünftig, sind interessiert an der Meinung der anderen. Es geht nicht darum, wie oft in Diskussionsrunden, in politischen, den anderen wirklich zu überstimmen, sondern man lässt mehrere Meinungen gleichzeitig bestehen, was ja auch wichtig ist in der Debattenkultur. Ne?
Das und auch die Gäste machen das in der Regel. Also wir haben jetzt auch unsere Gäste, die wir dazu ja noch haben, damit wir die Sendung immer wieder neu beleben können mit einem neuen Aspekt, den die auch mitbringen. Die sind nie so, dass die komplett frontal aufeinander gehen, weil dann hätte ich die ganze Zeit diesen Streit. Wir hatten mal eine ähnliche Situation gerade, da war ein Schweinehalter und eine Veganköchin und die haben sich in Details dann angefangen abzureiben, wo aber wir alle irgendwo außenrum so draußen vor waren. Ja. Und er sagt, nee, also wir müssen am Ende schon die Möglichkeit haben, immer gegenseitig Anschlusspunkte zu finden.
Wir haben auch vorhin gesehen, was ich auch schön finde, dass da eben auch junge Leute hinkommen, ne? Ja. Und mitdiskutieren. Wie würdest du praktisch euer Publikum beschreiben?
Ja, also ich freue mich auch immer über unter 20-Jährige, gerade wenn wir über Schulen sprechen. An Schulen ist ja so viel abverlangt. Also die sollen die Demokratiebildung, die sollen die künstliche Intelligenzbildung übernehmen und die müssen aber auch noch irgendwie gut performen, wenn es um die Leistung geht. Und gerade bei solchen Themen, wenn man dann nur über die spricht, dann ist das schon sehr fad. Und da freuen wir uns immer, wenn auch Jungs aus dem Lehrheim anrufen oder gerade. Aber ja, es ist online, es ist jünger, klassisch. Im Radio sind es ein bisschen die älteren Herrschaften, die sich dann aktiv noch beteiligen. Aber wir haben eigentlich eine gute Bandbreite doch.
Und immer dran denken, egal welches Alter, Demokratie lebt vom Mitmachen.
Und mitreden.
Und mitreden, auf jeden Fall. Und Meinungen aushalten, wenn es nicht die eigenen sind. Du hast gerade gesagt, ihr seid in der Sommerpause. Wann geht es wieder los?
Also wir sind ja mittlerweile 4 Wellen. Also wir sind der NDR, der Bayerische Rundfunk, der Rundfunk Berlin-Brandenburg und der Mitteldeutsche Rundfunk. Wir teilen uns mitreden und die Kollegen gehen Ende August wieder drauf. Und wir sind Anfang September wieder hier aus Hamburg dran.
Im angloamerikanischen Journalismus sagt man ja auch Bad News are Good News, weil sie einfach, also schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, zumindest für die Nachrichtenhäuser, weil sie sehr viel mehr natürlich Aufmerksamkeit erheischen. Aber vielleicht muss man da wirklich auch mal wieder umdenken und auch in den Nachrichten mehr darauf achten, das gute Bild zu verbreiten.
Es gibt ja diesen Constructive Journalism Ansatz, dass man durchaus immer schon auch die Lösung mitberichtet. Das geht aber einfach in der Vielzahl der anderen Berichte vielleicht auch einfach unter immer wieder.
Wie sehr belasten oder berühren dich schlechte Nachrichten? Weil du hast ja tagtäglich mit Nachrichten zu tun.
Also manchmal durchrauscht einen das wirklich. Ich weiß, das ist schon ein bisschen länger her, dieser Absturz der Germanwings. Mhm. Der war ja getoppt. Da gab es ganz viele Anschläge drumherum. Und dieser Absturz, also das hat mich wahnsinnig durchfahren. Mhm. Und dann gibt es also immer wieder Geschichten, die in der Welt passieren, die einen dann richtig noch mal, die einen erwischen und wo man ein bisschen Abstand braucht. Ja. Und das sind bei mir, also ich glaube, meine Achillesferse sind dann Tierthemen. Also ich kann dann ganz schlecht bei irgendwelchen, dann kommt dann noch irgendwie eine schreckliche Tiergeschichte. Da muss ich dann leise machen. Dann habe ich im Studio auch leise gedreht. Dann kann ich das nicht auch noch in meine Seele reinlassen.
Du bist aber auch sehr tierlieb, sprechen wir gleich drüber. Du hast einen Hund und Igel, mehr verrate ich noch nicht. Jetzt erstmal auf deine Vergangenheit geguckt. Bevor du seriösen Nachrichtenjournalismus gemacht hast, hast du Unterhaltungsjournalismus gemacht und hast bei den jungen Formaten, den jungen Wellen, Radio Fritz in Berlin, RBB oder auch hier Enjoy im NDR die junge Welle moderiert. Und da hast du jede Menge Prominente und Stars kennengelernt. Hier zum Beispiel den Popstar Ed Sheeran.
Ja.
Hast du noch eine Erinnerung an den? Das waren so viele bei dir, aber trotzdem so ein paar sind die hängen geblieben?
Also vor allem auch ganz liebe Grüße an Christian Hake, mit dem war
lange
ich
moderiert
so lange moderiert habe. Und das war einer der glücklichsten Radiomoderatoren, glaube ich, die es gibt. Und Ed Sheeran war ein unglaublich angenehmer und sehr relaxter, schlunziger Typ, der dann vor dem Konzert, der hat ja auch hier in der großen Arena dann gespielt, schlunzte er noch einmal so vorbei, aber war wahnsinnig zugewandt und höflich. Er hat die Ballons in der Hand, weil wir unsere Fragen immer in den Luftballons drin haben. Es war nicht das Knaller-Interview. Und unter anderem,
das ist eine gute Idee. So eine Knallerfrage hier. Ja.
Er hatte aber Angst vor dem Pieksen. Er hat dann irgendwann mich pieksen lassen, das weiß ich noch. Und er hat irgendwann auch, glaube ich, erzählt, dass er Backstage haben die Stars doch immer so Wünsche und er hat halt schwarze Boxershorts und Gurken. Na, warum? Ja, weil Shorts kann er nie genug haben und Gurke mag er einfach.
Okay. Ich finde es immer erstaunlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie normal doch auch all diese Stars sind, vor denen man so viel natürlich Hochachtung hat. Hier, ich meine Hollywood hat angeklopft, Orlando Bloom.
Das war wahnsinnig unangenehm. Also nicht, weil Orlando Bloom unangenehm war, sondern es war ein neuer Film von ihm. Und mir wurde gesagt, du, da fährst du in die Stadt, das ist so ein Roundtable, da sitzen lauter Filmjournalisten, die stellen die Fragen und du kommst mit deinen Spaßfragen noch so hinten ran. Dann war ich alleine. Okay.
Und dann so,
was mache ich jetzt? Und habe dann angefangen, glaube ich, über seinen Filmgeschmack. Ich hatte den Film halt nicht gesehen.
Ja.
Über seinen Filmgeschmack und wie gut er gerade in Shape ist. Hat er nämlich so ein kleines Bäuchlein
gehabt.
Und
hat er mal eben Shirt hochgezogen.
Hatte, aber habe ich gesagt, ach so, nicht so richtig gut.
Ja, ich meine, auch die Deutschen. Du hast Felix Jehn, berühmter DJ aus Mecklenburg-Vorpommern, Mark Foster, Lena Meyer-Landrut. Ich meine, da sind noch so viele, die du getroffen hast. Gibt es so einen, Angela Merkel nicht zu vergessen? Merkel nicht
in der Reihe der Popstars,
genau. Angela Merkel. Bundeskanzlerin.
Oh, ja, also hier ist Jehn. Ja, also ich glaube, gerade Felix Jehn, der uns über die Jahre immer wieder begrüßt oder besucht hat, das war als kleinen Jungen ihn kommen zu sehen, der den ersten großen Erfolg da in den USA auch hatte und dann so wachsen zu sehen, das war schon sehr toll. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo haben wir auch über Freund, Freundin gesprochen und er hat ja auch später dann mal erzählt, dass er auf Jungs und Mädels steht und ich war so kurz davor, er will mir doch irgendwas sagen.
Ja.
In den Augen hast du es so gemerkt. Er hat es dann nicht gemacht, weil ein paar Tage später, war das in der Zeit und in der Süddeutschen war ein großer Artikel, den hatte er schon ein Interview gegeben. Aber er war so bereit, einfach über sich zu erzählen. Und also man kommt mitunter schon sehr nah ran. Also alle liebe Grüße.
Nicht kennen, weltbekannter, beliebter DJ eben hier aus dem Norden. Und hier eben Angela Merkel. Da hast du erzähl am besten selbst, was es war, das Format, was ihr gemacht habt.
Das war die damalige Wahl, wo sich Steinbrück und Merkel begegnet sind in der Wahl. Und sie hat ja am Ende gewonnen. Aber da hatten wir bundesweit auch schon zusammengeschaltet. Aber die ganzen jungen Wellen, also die sind dann zusammengekommen an zwei Tagen. Wir sind nach Berlin gefahren, haben dann uns vorbereitet, haben einmal Frau Merkel und einmal Herrn Steinbrück getroffen. Sie kam viel zu spät. Mhm. Sie hat dann gesagt, wieso ist das denn live? Das ist doch nie live. Und die ganzen Wellen schon so zusammengeschaltet. Und so, aber glaube ich, es war dann auch mit dem Radiopreis ausgezeichnet.
Ja, eben, du hast den Deutschen Radiopreis dafür bekommen oder ihr als Sender.
Ja, eben, weil wir da ja. Das war auch eine besondere Sendung. Also, dass wir in den Wahlkampf als junge Leute engagiert reingehen, deswegen gab es auch einen Preis.
Ein paar Jahre später hast du dann den Deutschen Radiopreis kommentiert und da hatte ich dann unter anderem Barbara Schöneberger interviewt. Hm?
Danke sehr, Glasperlenspiel. Wir haben uns verquatscht hier oben. Wir gucken von hier oben runter und reden so über alle, die da so stehen und machen uns so unsere Gedanken und so. Jetzt sind wir hier ein bisschen ins Plaudern gekommen.
Das ist aber der Horror. Das ist der Horror, dass du eine Radiosendung machst und die Musik geht aus und du bist gerade noch mitten am gut über den Chef reden.
Solche ja. Oh Gott, wie schrecklich.
Ging mir ein bisschen bei Lenny Kravitz. Ich habe ja Lenny Kravitz eben.
Ja, gell? Ich habe es gemerkt. Und jetzt sag mal. Du warst ganz nah dran. Schon gut, oder?
Schon gut, aber ja, zu Hause ist auch gut.
Ich würde sagen, Hauptsache man hat ein Brillenputztuch zur Hand, dann läuft die Sache.
Lenny Kravitz, da gab es eine Geschichte, die du da nicht erzählt hast, aber die du jetzt uns erzählen wirst.
Ja, man hat aber auch kurz gesehen, dass ich...
Du wolltest, du hast überlegt, erzähle ich es oder erzähle ich es nicht?
Also ich kam in diesen kleinen Raum Backstage, weil wir ihn da interviewt haben und ich wurde... Wahnsinnig natürlich gerochen.
Puma-Käfig.
Ja, Wahnsinn. Ich habe im Nachhinein erfahren, er verzichtet auf Deo. Das ist aber auch so eine Grundhaltung. Und das macht er auch bewusst. Da redet er auch drüber. Und das war, ich kam rein und es war so, wie sagen die Amerikaner, the breathtaking. War so. Und mein ganzes Gehirn ging auch blank kurz. Und ich war einfach, ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, er riecht nach einem ganz
tollen Parfum. Oder denkt man ja auch nicht, wenn man ihn sieht.
Sehr natürlich.
Aber jetzt sehen wir ihn natürlich mit anderen Augen. Erzähl, wie bist du dazu gekommen, zur Igelhilfe?
In einem November sind die uns wirklich für die Füße gekullert, tageweise, immer wieder neuer, vielleicht aus dem gleichen Wurf. Das ist dann zu kalt, dann waren die zu klein. Und dann überlegst du, was machst du? Und dann fängst du an, dich richtig reinzuarbeiten. Dann gibt's Igelnetzwerke, genauso Leute, die so engagiert sind. Also da kann ich immer nur voller Respekt Danke sagen, was Menschen an Zeit, an Geld dafür hergeben und Hilfestellung. Weil die haben uns dann geholfen, dass die wieder gesund werden. Die haben ja auch wahnsinnig Parasiten. Also die sind ja so anfällig für alles und jeden. Und dann werden die gepäppelt, dann fütterst du die, dann hast du die erstmal in der Wohnung, dann kommen die irgendwann nach draußen und dann gehen in den Winterschlaf. Und das ist mal die ganz kurze Variante.
Und das ist dann der Winterschlaf im Keller in einem Pappkarton?
Am besten, das ist zu warm eigentlich. Mhm. Also sie müssen schon raus, aber das dann auch geschützt. Aber das kann man alles organisieren, selbst in einer Etagenwohnung wie bei uns. Ja, und dann müssen die mit 700 Gramm circa haben, dann gehen die pofen und stehen auch wirklich wieder auf im April und sagen so. Und dann haben sie einen Sommer, einen Igelsommer.
Ich merke schon, du bist wirklich Igel-Expertin.
Bestimmt nicht. Ganz am Anfang.
Wie viel hast du bislang gefliegt?
Über die zwei Jahre. Uns wurden dann im letzten Winter auch welche nach Hause gebracht.
Ja.
So, sie machen doch was mit Igeln. Und dann plötzlich hattest du schon wieder so einen kleinen Patienten. Es waren jetzt, glaube ich, 6, 7. die wir.
Verrückt. Aber Igel sind ja ein bisschen stachelig, deshalb hast du ja auch noch Luna, die du richtig schön kuscheln kannst. Und hier ist Luna, was ist das für ein Hund?
Ein Havaneser.
Ein Havaneser.
Also ein Kraultier.
Ja, absolut, oder?
Ja.
Und der kommt auch überall mit hin?
Die kommt überall mit hin. Die habe auch überlegt, ob hier vielleicht ein gutes Plätzchen wäre, aber sie ist jetzt zu Hause. Luna ist ein Herzenshund. Also es ist. Auf die freue ich mich gleich, die wartet jetzt.
Und wenn man gerade so einen auch stressigen Job hat, wo man immer mit so auch oft harten Themen zu tun hat, dann ist es auch schön, wenn dann so ein süßes Tier auf einen wartet. Ne?
Ja, und die weiß von all dem nicht, weißt du? Die freut sich einfach.
Nächstes Mal bringst du sie mit. Nina, das war toll mit dir. Ganz schön, dass du bei uns warst. Und wir freuen uns auch auf das nächste Mal mitreden. Ende August. Genieß jetzt noch die Sommerpause. Morgen kommt Dr. Michael Succo. Er ist Biologe und Naturschützer und Moorexperte und hat auch ganz viel aus der Natur und über die Natur zu erzählen. Freuen wir uns sehr drauf. Und es geht jetzt weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.